Hanseat, Teil 3.
Anglophilie. In Meyers Konversationslexikon stand 1923. Die höheren Stände Hamburgs charakterisiert eine gewisse Ausländerei, besonders eine blinde Vorliebe für Frankreich und vor allem für England und alles, was englisch ist, während man die deutschen Interessen kaum eines flüchtigen Hinblicks würdigte. Hansische Zeit. Die Hansestädte verband eine lange Handelstradition mit England. Seit 1266 konnten sich hanseatische Kaufleute an der englischen Ostküste niederlassen und Handel treiben. 1281 eröffneten Hamburger, Kölner und Lübecker Kaufleute in London den Stallhof als zentrales Handelskontor. 1567 ließ sich die Kaufmannskompanie der Merchant Adventurer in Hamburg im English Court nieder. Enge wirtschaftliche, politische und intellektuelle Verbindungen waren selbstverständlich. Zunächst bestand jedoch das niederländische Zeitalter, als die holländische Sprache beinahe eine Lingua Franca der Elbkontore war. Was in Hamburg an Neuerungen eingeführt wurde, was dem Handel, der Kultur und dem Lebensstil sein Gesicht gab, hing mit jener großbürgerlich-kaufmännischen Kultur im Westen zusammen, die den Hamburgern durch ihren Protestantismus verwandt, durch ihren Zugang zur Welt überlegen war. Wesentlich beeinflussender Faktor waren die niederländischen Glaubensflüchtlinge, die im 80-jährigen Krieg um die Wende zum 17. Jahrhundert nach Hamburg flüchteten. Die Wiederbelebung des Handels zwischen England und den norddeutschen Hansestädten nach der Stuart-Restauration 1660 bis 1689 leitete allmählich eine Wende ein. 18. Jahrhundert. Seit Anfang des 18. Jahrhunderts brachten hugenottische Glaubensflüchtlinge den Hansestädten wirtschaftliche Blüte. Frankreich löste Holland als prägende Kultur ab. Zugleich ist ein stärkerer Einfluss englischen Lebensstils zu verzeichnen, der in Konkurrenz zum Einfluss Frankreichs trat. Neben der Aufhebung des Monopols der Merchant Adventurers trugen weitere Faktoren zum Aufschwung des Handels mit den Hansestädten bei. So verursachten die englisch-niederländischen Seekriege im 17. und 18. Jahrhundert eine Verlagerung des englischen Handelsverkehrs zu den norddeutschen Häfen, während der spanische Erbfolgekrieg zu einem völligen Erliegen ihres Handels mit Spanien führte. Während das an dem Nebenmeer Ostsee liegende Lübeck hiervon nicht entscheidend erfasst wurde, spielte Bremen im Handel mit England zu keinem Zeitpunkt eine so herausragende Rolle wie Hamburg. Die Company der Merchant Adventurers verbot ihren Mitgliedern ursprünglich den Direkthandel mit Bremen, der deswegen über die Niederlande und Hamburg abgewickelt wurde. Dies änderte sich erst als Folge der englisch-holländischen Seekriege, als England den Direkthandel mit Bremen aufnahm, um Holland zu schädigen. Zudem wurde der Bremer Handel behindert durch die politischen Verhältnisse. Das Umland der Hansestadt Bremen war als Herzogtum Bremen von 1648 bis 1719 unter schwedischer Herrschaft. Schließlich mussten die Bremer Kaufleute für den Handel entlang der Weser Zoll entrichten, vor allem an die zeitweise von dänischen Fürsten regierte Grafschaft Oldenburg und das Herzogtum Oldenburg. Die eigentliche Anglophilie erreichte während der Aufklärung mit der Rezeption englischer Schriftsteller im 18. Jahrhundert ihren ersten Höhepunkt. Dabei bedingte die Konfessionalisierung des Lebens einen konfessionell selektiven Rezeptionsprozess. Die Anglophilie fand vornehmlich im protestantischen Deutschland, wie den Hansestädten, Resonanz. Nicht nur die ungewöhnliche politische Stabilität und wirtschaftliche Prosperität des damaligen England fand allgemeine Beachtung, sondern vor allem auch das unvergleichliche Maß an Freiheit und Rechtssicherheit, das die Untertanen des Königs von Großbritannien genießen durften. England war nicht nur Hauptkonkurrent der Hanseaten, sondern zugleich wichtigstes Vorbild. Die politischen Verhältnisse auf der Insel erschienen gerade Kreisen des aufgeklärten hanseatischen Bürgertums erstrebenswert. Auch die Freimaurerei kam über das Einfallstor Hamburg von England ins Reich. 1737 wurde hier die erste Loge, die Loge d'Hambourg, gegründet. Ende des 18. Jahrhunderts begann sich die englische Gartenbaukunst unter den Hanseaten auszubreiten, beginnend mit der Ornamented Farm Caspar Vogts. Die Französische Revolution lenkte das Augenmerk wieder auf Frankreich. Während der erste Jahrestag des Sturms auf die Bastille in Paris auf dem Marsfeld gefeiert wurde, fand parallel dazu in Harvestehude vor den Toren Hamburgs ein Freiheitsfest statt, dessen Initiator der Hanseat Georg Heinrich Sieveking war. Das Fest sorgte weit über Hamburgs Grenzen hinaus für Aufsehen. Sogar der Führer der Girondisten Brissot erwähnte es lobend in seinem Patriot Français, blieb aber für die politische Kultur Hamburgs ohne konkrete Folgen. 19. Jahrhundert. In der Hamburger Franzosenzeit 1806 bis 1814 erlitt die Frankophilie der Hanseaten einen Rückschlag. Zur Durchsetzung der Kontinentalsperre, einer Wirtschaftsblockade über die britischen Inseln, ließ Napoleon I. Hamburg während des Vierten Koalitionskrieges 1806 besetzen. Die Besatzer verboten den Handel mit Großbritannien und beschlagnahmten alle englischen Waren in der Stadt. Weil England zu dieser Zeit nach Frankreich der zweitwichtigste Wirtschaftspartner Hamburgs war, kam es in der Folge zu einer Vielzahl von Bankrotten hanseatischer Handelsfirmen. Auch der Lübecker Seehandel kam in den Jahren von 1807 bis 1813 völlig zum Erliegen und die Schiffsbewegungen im Lübecker Hafen gingen zeitweilig gegen Null. Damit waren der Handelsstadt während dieser Zeit praktisch alle Einnahmen abgeschnitten. Zwischen 1811 und 1812 lief kein einziges Schiff den Hafen Lübecks an. Siehe Lübecker Franzosenzeit. Nach der vorübergehenden Befreiung Hamburgs durch die Russen 1813 wurde Hamburg erneut von den Franzosen besetzt. Vor den Toren der Stadt wurden zugunsten eines freien Schussfeldes die Häuser abgerissen. Die Hauptkirchen wurden zu Pferdeställen umfunktioniert, das Silberdepot der Hamburger Bank beschlagnahmt. Napoleon wird der Ausspruch zugeschrieben, ich ziehe es vor, die Hamburger zahlen zu lassen. Das ist die beste Art, Kaufleute zu bestrafen. Folge der Befreiung von den Franzosen war eine umgehende Restauration der Verhältnisse in den Hansestädten. Insbesondere wurde der vorherige Rechtszustand weitgehendst wiederhergestellt. Eine kritische Würdigung, geschweige denn Übernahme von moderneren Einrichtungen des französischen Staatswesens, unterblieb angesichts des im 19. Jahrhundert anhaltenden Hasses auf die Besatzer und ihre Verbündeten. Aufgrund des technischen Vorsprungs konnte England im Anschluss an die Industrialisierung, die dort im 18. Jahrhundert begonnen hatte, den deutschen Markt verstärkt bedienen. Nunmehr mit preiswerten Industrieprodukten, wobei englische Firmen, besonders Hamburg, als Einfallstor nach Deutschland nutzten. Zeitweilig führte jedes zweite Schiff, das den Hamburger Hafen anlief, die englische Flagge. Die Offenheit für diesen Handel, der den Hamburgern Gewinn und Arbeitsplätze bescherte, ist die Wurzel des Vorwurfs antinationaler Gesinnung der Hanseaten. Die Binnenländer kritisierten die Einfuhren und verlangten nach Protektion durch Schutzzölle, gar durch die Schließung des Hamburger Freihafens, um Zeit für die Modernisierung ihrer Industrien zu gewinnen. Im 19. Jahrhundert fassten englische Ingenieure und Architekten in Hamburg Fuß. Edward James Smith ließ in den 1830er Jahren die ersten Wasserrohre in Hamburg legen. Der englische Architekt George Gilbert Scott baute 1842 nach dem Hamburger Brand die Nikolaikirche wieder auf. James Godfrey Booth rief 1844 die erste Gaskompanie ins Leben. Und William Lindley war auf den Gebieten der Ver- und Entsorgungstechnik, des Wasserbaus und der Stadtplanung tätig und zwischen 1842 und 60 für eine umfassende Modernisierung der Stadt Hamburg verantwortlich. Die gängige Rede von der Anglophilie der Hanseaten darf indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass ungeachtet politischer Differenzen auch Frankreich stilbildend blieb. Heinrich Heine lebte seit 1831 in Paris. Er verspottete von dort aus mit Vorliebe den hamburgischen Kaufmannsgeist. Alexis de Chateauneuf, Spross einer Hugenottenfamilie, wurde 1842 Leiter der Technischen Kommission zum Wiederaufbau der abgebrannten Hamburger Innenstadt. Er gestaltete maßgeblich die heutige Innenstadt Hamburgs. Für die Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts beklagte der Architekt Martin Haller: Damals gehört es leider noch zum guten Ton, dass die reichsten Hamburger ihre Hauseinrichtungen vom Auslande bezogen. Senator Jenisch, Gottlieb Jenisch, Cäsar Godefroy und Baron Ernst Merck, Karl Heine, Emile Nölting überließen die Einrichtung ihrer Festräume Pariser Dekorateuren und Handwerkern. Die Möbelausstattung des Union Clubs ward auf George Parrish's Anordnung aus London bezogen. Die Nachricht vom Sieg der bürgerlich-demokratischen Februarrevolution von 1848 in Frankreich wurde in Hamburg mit Jubel aufgenommen. Die Anglophilie fand auch in den sportlichen Vorlieben der Hanseaten Ausdruck. Hamburg war das wichtigste Tor zum Welt der englischen Sports für Deutschland. Das sogenannte Boat Race, ein Ruderwettkampf zwischen den Universitäten Cambridge und Oxford, fand im Jahr 1829 zum ersten Mal statt. 1836 wurde der Hamburger Ruderclub als ältester deutscher Ruderclub gegründet und die erste deutsche Ruderregatta gab es 1843 in Hamburg. 1845 fand in Hamburg die erste Segelregatta statt. In Altona wurde 1869 der älteste Bicycle Club der Welt gegründet. Hervorgegangen aus dem Eimsbütteler Volozipeden Reitclub. Im selben Jahr fand in Altona das erste öffentliche Velozipet-Wettrennen statt. Das englische System der Leistungsprüfungen für Vollblüter wurde übernommen und 1869 in Hamburg das norddeutsche Derby, heute deutsches Derby, erstmals ausgetragen. Es ist eines der ältesten Pferderennen außerhalb Großbritanniens und bis heute eines der bedeutendsten Ereignisse im Pferdesport weltweit. Auch in anderen Sportarten wie Tennis und Hockey spielte Hamburg eine Pionierrolle. 20. Jahrhundert. Die Anglophilie der Hanseaten machte auch vor der Zeit des Nationalsozialismus nicht halt. Im Hamburger Bildungs- und Großbürgertum nahm die Swing-Jugend als oppositionelle Jugendkultur ihren Ausgang. Ihre Anhänger versuchten sich durch auffällige, dem englischen Stil nachempfundene Kleidung abzusetzen. Selbst die von Hamburger Gymnasien 1980 ausgehende, unpolitische, von Teilen der Oberschicht geprägte Popperkultur, der ersten originär deutschen Jugendkultur in Westdeutschland, trug in ihren Konsumvorlieben noch erkennbare anglophile Züge. Modegeschichtlich waren die Popper die Weiterführung der Mods. Diese hatten ausgehend von Großbritannien in den frühen und mittleren 1960er Jahren guten Geschmack und Stilsicherheit zum Wesen jeder Rebellion erklärt. Die Mods entstanden jedoch allesamt der Arbeiterklasse und hebelten somit die Regeln der britischen Klassengesellschaft aus. Demgegenüber waren die Popper zu nicht unwesentlichen Teilen Kinder von Hanseaten und, nach weiterer Ausbreitung, der Ober- oder gehobenen Mittelschicht an anderen Orten. Unter dem Eindruck seiner Anglophilie wird Hamburg noch heute als die allerenglischste Stadt des Kontinents apostrophiert. Juden und Hanseaten. Juden wurden nicht als Hanseaten betrachtet. Der Wandel der Stellung der Juden in den Hansestädten ab dem Ende des 18. Jahrhunderts bildet zwar einen Ausschnitt der jüdischen Emanzipation in Deutschland. Dieser Prozess führte jedoch nicht so weit, dass Juden bis zum Ende des Hanseatentums alter Prägung 1918 als Hanseaten angesehen wurden. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Die Juden unterlagen in den Hansestädten zeittypischen Restriktionen, siehe Geschichte der Juden in Deutschland, die jedoch unterschiedlich ausgeprägt waren. Nach der alten Lübeckschen Verfassung konnten Juden, ein Schutzjude und eine jüdische Künstlerin ausgenommen, nicht frei in der Stadt wohnen und daselbst Handel und Gewerbe treiben, am allerwenigsten aber als Nichtchristen das Bürgerrecht erlangen, von welchem der Eintritt in ein bürgerliches Kollegium abhängig war. In Hamburg war der Antisemitismus nicht so stark ausgeprägt wie in anderen Teilen Deutschlands und in beiden Schwesterstädten. Juden konnten in der Stadt relativ gut leben, Ghettos wie andernorts gab es nicht, jedoch gestattete der Senat den Juden die Hamburger Staatsbürgerschaft erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Auch der Besitz von Grundeigentum war den Juden, wie dem Adel, siehe Hanseaten und Adel, bis 1848 untersagt. Das hinderte jüdische Kaufleute, wie beispielsweise die Hamburger Familie Warburg, nicht, erfolgreiche Bankhäuser aufzubauen. Anders als in Berlin war mit dem wirtschaftlichen Erfolg der jüdischen Bankiers und Großkaufleute in Hamburg jedoch keine gesellschaftliche Gleichstellung verbunden. In Berlin hatte sich keine den Hanseaten vergleichbare Oberschicht gebildet oder war durch fortwährende Zuwanderung überspielt worden. Demgegenüber hinderten die gesellschaftlich festgefügten Strukturen in Hamburg die gesellschaftliche Akzeptanz von Juden als Großbürger. Ein weiterer Grund wird gewesen sein, dass sich Juden in Hamburg zunächst primär als Fabrikanten etablierten, die in den Hansestädten als Gewerbetreibende ohnehin nicht den Großhandelskaufleuten gesellschaftlich gleichgestellt waren. 19. Jahrhundert. Während der Zeit der französischen Besatzung der Hansestädte, siehe Hamburger Franzosenzeit und Lübecker Franzosenzeit, waren die für Juden geltenden Restriktionen aufgehoben. Nach dem Wiener Kongress kam es in den Hansestädten auch insoweit zu einer Restauration. Aus Lübeck und Bremen wurden die dort ansässig gewordenen Juden wieder vertrieben. Eine Judenkommission des Rates in Bremen beschloss 1819, den Juden in Bremen eine Verlängerung des Aufenthaltsrechts zu versagen, sodass 1826 nur zwei Schutzjuden in Bremen lebten. Anders war die Lage in dieser Hinsicht in Hamburg. In Hamburg bestand mit 3000 Juden lange die größte jüdische Gemeinde in Deutschland. Der Hamburger Senat war den Juden wohlgesinnt und beabsichtigte, den wohlhabenden Juden das Vollbürgerrecht einzuräumen, weil er sich von einer Gleichstellung der Juden, eine Förderung der durch die französische Besatzung heruntergekommenen Handelsblüte, versprach. Hiergegen opponierten nachdrücklich die Kleinbürger, sodass der Zustand wiederhergestellt wurde, wie er vor der Franzosenzeit bestanden hatte. Die mangelnde Gleichberechtigung hinderte Juden nicht, sich als hanseatische Patrioten zu verstehen, wie das Beispiel des bedeutenden Hamburger Bankiers Salomon Heine belegt. Heine besaß, wie in solchen Fällen üblich über einen Strohmann erworben, ein Haus am Jungfernstieg in Hamburg und einen Landsitz in Ottensen. Bei dem großen Hamburger Brand 1842 ließ er sein Haus am Jungfernstieg sprengen, um ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern. Anschließend verzichtete er zugunsten der Hamburger Feuerkasse auf die Auszahlung der Versicherungssumme. Heines Beerdigung 1844 geriet zu einer stummen Demonstration seiner verbindenden Popularität. Tausende Hamburger, Juden wie Christen, begleiteten ihn spontan auf seinem letzten Weg auf den jüdischen Friedhof nach Ottensen. Gleichwohl erlangte Heine weder das Hamburger Bürgerrecht noch eine Mitgliedschaft in der Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg. Die Wahlrechtsreformen 1848 in Lübeck, 1849 in Bremen und 1848 sowie 1860 in Hamburg stellte die Juden rechtlich endgültig gleich. Gesellschaftliche Gleichstellung erfolgreicher jüdischer Kaufleute mit der hanseatischen Oberschicht war damit nicht verbunden. Mich, der ich von draußen kam, berührte am stärksten die Selbstverständlichkeit, mit der diese Trennung der autochthonen und der jüdischen guten Gesellschaft von beiden Seiten als unabänderlich hingenommen wurde. Selbst Albert Ballin, Hamburger Reeder und eine der bedeutendsten jüdischen Personen des Deutschen Kaiserreiches, mit dem der Kaiser privat verkehrte, war zeitlebens von der Hamburger Gesellschaft nicht voll akzeptiert. Das hatte neben dem Umstand, dass er nur Generaldirektor und nicht Inhaber der Reederei Hapag war, konfessionelle Gründe. 1849 war es den Juden in Bremen wieder erlaubt, sich niederzulassen. 1863 verlieh man der israelitischen Gemeinde auch die Körperschaftsrechte. 1876 wurde dann eine Synagoge erbaut und 1896 hatte die israelitische Gemeinde wieder einen Rabbiner. In der Zeit des Nationalsozialismus. Hamburg. Siehe auch Hamburger Senat im Nationalsozialismus. Für die Hamburger Hanseaten gibt es bislang keine geschlossene, nicht einmal eine ansatzweise Untersuchung zu ihrem Verhalten in der Zeit des Nationalsozialismus, wie sie etwa für den deutschen Adel existiert. Der Appell der Regierungsparteien Hamburgs bei den Bürgerschaftswahlen 1931, Hanseaten, gebt euch nicht selber auf, war nicht mehr als eine Beschwörung regionalen Sonderbewusstseins und scheiterte. Es steht zu vermuten, dass den Hanseaten ebenso wenig wie dem Adel, dessen feudaler Lebensweise und Selbstverständnis sie sich bis 1918 angeglichen hatten, die soziale und politische Selbstbehauptung gelungen ist. In Kreisen der eigentlichen Hanseaten erfreute sich die NSDAP nach ihrer Neugründung 1925 durchaus wohlwollender Unterstützung, wie sich an Veranstaltungen des Hamburger Nationalclubs, der die Spitzen der Hamburger Gesellschaft zu vereinen suchte, wenn auch nicht repräsentativ, ablesen lässt. 1926 konnte Adolf Hitler vor ihm auftreten und wurde von dem Hanseaten Vorwerk begrüßt. Worte der Einführung sind eigentlich unnötig bei dem Gast, den wir heute Abend bei uns zu sehen die Ehre haben. Sein mannhaftes Eintreten für seine Überzeugung hat ihm in den weitesten Kreisen Achtung, Verehrung und Bewunderung eingetragen. Wir freuen uns sehr, dass er heute Abend zu uns gekommen ist. Dieser Freude haben auch die Clubmitglieder dadurch Ausdruck gegeben, dass sie heute Abend so zahlreich erschienen sind. Die heutige Veranstaltung ist so stark besucht wie vielleicht noch keine Veranstaltung des Clubs. Hitler sprach erneut 1930 vor dem Club. 1931 wurde Josef Goebbels als Redner geladen. In die gleiche Richtung weist die Industrielleneingabe, mit der bereits 1932 die Berufung Adolf Hitlers zum Reichskanzler gefordert wurde. 5 von 20 Unterzeichnern waren prominente Mitglieder alter hanseatischer Familien. Der Bankier und Reeder Karl Vincent Krogmann, der Bankier Erwin Merck, der Bankier Kurt Freiherr von Schröder, der Senator Franz Heinrich Witthöft und der Reeder Kurt Wörmann. Wilhelm Amsink Burchard Motz, aus alter hanseatischer Familie, ab März 1933 zweiter Bürgermeister des Koalitionssenats aus NSDAP, DNVP und DVP, siehe Hamburger Senat im Nationalsozialismus, leitete Anfang April 1933 die Selbstauflösung der DVP in Hamburg ein und forderte alle Parteiangehörigen mit weit überwiegendem Erfolg auf, gemeinsam mit ihm in die NSDAP einzutreten. Naturgemäß sind Gegenbeispiele zu finden. So kollaborierten die bedeutenden Versicherungsmakler Jauch und Hübener über den mit dem Hanseaten Walter Jauch verwandten Stabschef der militärischen Abwehr unter Admiral Canaris, Generalmajor Hans Oster, mit Hans von Dornani. Der Hanseat Otto Hübner wurde dafür Ende April 1945 in Berlin hingerichtet. Solche Einzelfälle können möglicherweise ebenso wenig über ein Versagen auf breiter Front hinwegtäuschen wie die adeligen Teilnehmer des Attentats vom 20. Juli 1944 über das Versagen weiter Kreise des Adels. Bremen. Siehe dazu Bremen zur Zeit des Nationalsozialismus. Die Bremer Hanseaten als Kaufleute oder Gewerbetreibenden waren konservativ, aber wie die Arbeiterschaft nicht für die Nationalsozialisten. 1922 wurde schon die erste Bremer Ortsgruppe der NSDAP gegründet. 1928 erhielt die NSDAP bei Bürgerschaftswahlen aber nur 1,1%. Ab 1928 unterstand die Ortsgruppe dem GAU Weser-Ems in Oldenburg. Für Hanseaten war das befremdlich. 1930, vor der Reichstagswahl 1930, hielt Hitler zum ersten Mal eine Wahlkampfrede in Bremen. Nur rund 12% wählten im September 1930 die NSDAP. Die dann folgende Bürgerschaftswahl vom November 1930 brachten der NSDAP 25,4% der Stimmen und 32 Sitze in der bremischen Bürgerschaft. Bei den Reichstagswahlen im Juli 1932 erhielt die NSDAP 31% der Stimmen, bei den Reichstagswahlen im November 1932 wählten nur 21%. Im gesamten Reich 33,6%, die NSDAP. Und bei den Reichstagswahlen im März 1933 erreichten die Nazis ein Ergebnis von 32,6%, im Reich 44,5%. In Bremen konnten Nazis nicht siegen. Das NS-Regime entstand 1933 durch den politischen Druck der NSDAP mit der Ernennung von Richard Markert, NSDAP, zum Polizeisenator, durch den Reichsminister des Inneren Wilhelm Frick mit der Verschleppung der Abgeordneten von SPD und KPD in Gefängnisse und Konzentrationslager und schließlich mit der Regierungsübernahme am 6. März 1933, einen Tag nach den Reichstagswahlen. Die NS-Zeit war neben der Besetzung durch Napoleon von 1810 bis 1830 die einzige Zeit seit dem Mittelalter, während der die Hansestadt nicht als freie Stadt existierte, sondern in einen Reichsgau eingegliedert war. Für Bremer Hanseaten war das ein unzumutbarer Zustand. Nun erst, nach der Machtübernahme, machten einflussreichen Hanseaten beim kommissarisch eingesetzten Bürgermeister Markert ihre Aufwartung. Man arrangierte sich. Und der Vizepräses der Handelskammer Bremen, Biedermann, hielt markige nationalistische Reden. Von den 11 Mitgliedern im Senat in dieser Zeit müssen die Kaufleute Theodor Laue, der von der DNVP kommende Otto Flur, Hermann Ritter und der Jurist Richard Duckwitz dem Klientel der bürgerlichen Hanseaten aus Bremen zugerechnet werden. Auch der Widerstand war nicht die Angelegenheit der Bremer Hanseaten, sondern fand statt mit Hilfe von Mitgliedern der KPD und SPD. Hanseatentum in der Gegenwart. Der Satz, wirklich genuine Hanseaten sind Menschen, deren Vorfahren hier schon vor Jahrhunderten als hanseatische Kaufleute, Reeder, Banker tätig waren, ist in dieser Form unzutreffend. Er meint jene Hanseaten, deren auf den Privilegien der Oberschicht gründendes Hanseatentum alter Prägung 1918 endete. Nicht untergegangen ist die hanseatische Lebensart, welche in ungebrochener Tradition der Lebensart dieser Hanseaten steht. Als Beispiel hanseatischer Liberalität kann hier der Nachkriegssenator Hans Harder Biedermann Rattjen gelten. Und noch 1968 trat der Hamburger Kaufmann Erik Blumenfeld aus hanseatischem Anstand von seinem Amt als Vorsitzender der CDU zurück, weil seine Firma fallierte. Heute werden zu den Hanseaten unverändert die Mitglieder der alten Familien gerechnet. Sie sind nicht mehr alle reich, vielleicht sogar nur noch die Minderheit, aber sie gehören zusammen, sie halten zusammen. Insofern findet im heutigen Sprachgebrauch der Begriff Hanseat weiter unverändert Verwendung, wie die Begriffe Adel bzw. Adelige für die Angehörigen der früheren adeligen Familien. Hinzu kommen die erfolgreichen Kaufleute und Senatoren der hanseatischen Städte Hamburg, Lübeck und Bremen, solange nur ein typischer Zug für Hanseaten, einfach eine bestimmte Lebensart vorzuleben, gegeben ist. Wie es der vormalige Hamburger Senator Helmut Schmidt mustergültig verkörpert. Hat der Begriff des Adels den Vorzug durch seine leichte Unterscheidbarkeit, eine falsche Anwendung leicht erkennbar zu machen, so hat der Begriff des Hanseaten den Vorzug, eine durch das fortlaufende Hinzutreten heutiger Bürger hanseatischer Lebensart, eine weiterlebende Spezies zu bezeichnen. Insofern kommt ihm zugute, rechtlich nicht klar abgegrenzt und damit nicht wie der Adel durch das Adelsgesetz von 1920 abgeschafft worden zu sein. Ob der Begriff künftig eine Ausdehnung erfahren wird auf Personen jener früheren Hansestädte, die sich im Zuge einer historischen Rückbesinnung seit der deutschen Wiedervereinigung ebenfalls Hansestadt genannt haben, bleibt abzuwarten. Der mit dem Begriff des Hanseaten verbundene Nimbus, auch Unkenntnis seiner eigentlichen Bedeutung, haben vielfältige neuzeitliche Aneignungsversuche, auch externe Zuweisungen, zur Folge, ohne dass dabei der ursprüngliche, schichtenspezifische Aspekt gewahrt wird. So wird beispielsweise der Fußballverein Hamburger SV regelmäßig als die Hanseaten bezeichnet. Der hier behandelte soziostrukturelle Begriff des Hanseaten erleichtert, wie die insoweit vergleichbaren Begriffe Patrizier oder Großbürger, solche Aneignungsversuche. Grund ist, dass diese nicht wie der Begriff Adel eine bereits durch den Adelstitel formal leicht unterscheidbare Bevölkerungsschicht bezeichnet haben bzw. bezeichnen. Zuschreibungen wie an den Hamburger Verleger und Stifter Gerd Bucerius oder an den früheren Hamburger Senator Helmut Schmidt, der das Prädikat Hanseat zudem dezidiert für sich beansprucht, beleben die herkömmliche Bedeutung des Begriffs Hanseat. Das zeigt, dass der Begriff trotz vielfältiger Verwendung nicht seinen soziologischen Kerngehalt verliert. Andernfalls würde er sich zu einem rein regionale Bezüge kennzeichnenden Begriff wandeln. Hanseatische Familien. Familiensinn war eine der vorherrschenden Eigenschaften der Hanseaten. Die Familienbande waren in allen hanseatischen Städten von gleicher Bedeutung. Sie ersetzten die fehlenden Feudalstrukturen und waren ein Fundament des städtischen Gemeinwohls. Die Ehrfurcht vor dem Aufstieg der eigenen Familie dominierte das häusliche und städtische Leben der oberen 10.000. Oft nicht ohne, wie Ida Boyett es beschrieb, die spezifische Hanseatenkrankheiten, den Patrizierwahnsinn, in welchem jede Familie sich einbildet, aristokratischer als alle anderen zu sein. In diesem Selbstverständnis liegt zugleich die Wurzel für das Hamburgische Geschlechterbuch. Es verzeichnet in bislang 17 Bänden, in einer Vollständigkeit, wie sie keine andere deutsche Stadt aufzuweisen hat, die hanseatische Oberschicht, eine eng in sich verflochtene soziale Schicht, die allerdings nur einen kleinen, aber doch wichtigen Sektor der Hamburger Bevölkerung in Vergangenheit und Gegenwart ausmacht. Die Lübecker Hanseaten werden heute im Rahmen des biografischen Lexikons für Schleswig-Holstein und Lübeck, SHBL, erschlossen, von dem bisher 12 Bände von 1970 bis 2008 erschienen sind. Für Bremen existieren solche umfassenden Veröffentlichungen bislang nicht. Hanseatische Familien waren bzw. sind mit Angabe des ersten Auftretens am Ort Albers, Bremen vor 1800, siehe Johann Christoph Albers, Ankelmann, ausgestorben, Hamburg vor 1600, Amsink, Hamburg vor 1600, de Chapeau Rouge, Hamburg vor 1800, Curtius, Lübeck vor 1700, Eschenburg, Lübeck vor 1800, Fehling, Lübeck, siehe Emil Ferdinand Fehling, Gädechens, Hamburg, siehe Otto Christian Gädechens, Godefroy, Hamburg vor 1800, Goßler, Hamburg vor 1700, siehe Hermann Goßler, Gröning, Bremen vor 1800, siehe Hermann von Gröning, Hutwalker, Hamburg vor 1800, siehe Johann Michael Hutwalker, Jauch, Hamburg vor 1700, Jenisch, Hamburg vor 1700, Knob, Bremen vor 1800, siehe Ludwig Knob, Kuhlenkamp, Lübeck vor 1900, siehe Arthur Gustav Kuhlenkamp, Kuhlenkampf, Bremen vor 1800, siehe Gustav Kuhlenkampf, Läis, Hamburg vor 1800, Mann, Lübeck vor 1800, Merck, Hamburg vor 1800, siehe Karl Hermann Merck, Münchmeier, Hamburg vor 1900, Mutzenbecher, Hamburg vor 1700, Oswald, Hamburg, siehe William Henry Oswald, Overbeck, Lübeck vor 1800, siehe Christian Adolf Overbeck, Parrish, Hamburg vor 1800, siehe John Parrish, Kaufmann, Rodde, Lübeck vor 1700, siehe Matthäus Rodde, 1681 bis 1761, Schröder, Hamburg vor 1800, siehe Christian Matthias Schröder, Sieveking, Hamburg vor 1800, Sloman, Hamburg vor 1800, siehe Robert Miles Sloman, Stürken, Hamburg vor 1800, siehe Nikolaus Stürken, Tesdorp, Lübeck vor 1700, siehe Karl Tesdorp, Volkmann, Bremen vor 1800, siehe Johann Heinrich Volkmann. Hanseaten nach Reichtum. Bis zum Ersten Weltkrieg war das Ansehen hanseatischer Kaufleute so sehr mit Vermögenskennzahlen verbunden, dass diese für die Hansestädte auch veröffentlicht wurden. Für die kleinste und ärmste von ihnen, für Lübeck, ergibt sich folgende Liste der 10 reichsten Lübecker Hanseaten vor dem Ersten Weltkrieg. Emil Possehl, Senator und Inhaber der Firma Possehl, 12 Millionen Mark. Scharp T., dänischer Generalkonsul und Teilhaber der Firma Scharp T. & Co., 5 Millionen Mark. Hermann Eschenburg, Präsident der Handelskammer und Teilhaber der Firma Jost Hinrich Havemann und Sohn, 4,5 Millionen Mark. H.P. Friedrich Evers Senior, Teilhaber der Firma F.R. Evers und Sohn, 4 Millionen Mark. August Gossmann, schwedischer Konsul und Teilhaber der Firma Gossmann und Jürgens, 3,9 Millionen Mark. Karl Dimpke, württembergischer Konsul und Teilhaber der Firma Dimpke und Sommer, 3,7 Millionen Mark. Wilhelm Eschenburg, niederländischer Konsul und Inhaber der Firma H.W. Eschenburg, 3,3 Millionen Mark. Johannes Suckau, österreichisch-ungarischer Konsul und Inhaber der Firma J.A. Suckau, 3,1 Millionen Mark. Karl Tesdorpf, preußischer Konsul und Inhaber der Firma Karl Tesdorpf, 2,8 Millionen Mark. und Richard Piel, belgischer Konsul und Teilhaber der Piel und Fehling, 2,6 Millionen Mark. Ungeachtet eines gewissen Zusammenhanges von Hanseatentum und Reichtum, der seine Wurzeln schon darin hatte, dass die Hanseaten zumeist Großbürger, diese Großkaufleute und damit tendenziell wohlhabend waren, handelte es sich jedenfalls in Hamburg keineswegs um oligarchische Strukturen, weil selbst extremer Reichtum keineswegs den unmittelbaren Zugang zur eigentlichen Führungsschicht zur Folge hatte, wie beispielsweise der Fall des vielen Hamburgern zu katholisch frommen Petroleumkönigs Wilhelm Anton Riedemann zeigt. Hanseaten ohne hanseatischen Familienhintergrund. Es hat immer wieder Einzelpersonen ohne Herkunft gegeben, denen das Prädikat Hanseat in seiner hergebrachten Bedeutung in gleicher Weise wie den Mitgliedern der alten hanseatischen Familien zugesprochen wurde, weil sie das Hanseatische verkörperten. Zu diesen Hanseaten, Bürgermeister der drei Hansestädte hier ausgenommen, zählen als beispielgebende Auswahl Gerd Bucerius, er lebte von 1906 bis 1995, Verleger. Das Hanseatische wurde dem in Hamm geborenen Anwaltssohn nicht in die Wiege gelegt. Es wuchs ihm erst im Lauf seines langen, unruhigen Lebens zu. Sein Elternhaus war gut bürgerlich. Karl Carstens, er lebte von 1914 bis 1992. Der neue Bundestagspräsident Karl Carstens kennt als gebürtiger Hanseat auch die hohen Tugenden des Anstands und der Selbstbeherrschung. Walter Leisler Kiep, geboren 1926, Nachkomme von Jakob Leisler, der unangepasste Hanseat, der aus seiner Abneigung gegen die kleinbürgerliche CDU keinen Hehl machte. Der bevorzugt in den Nadelstreif gewandte Hamburger, im Auftritt und Gestus der Parade-Hanseat bis über die Grenze des Klischeehaften hinaus. Und Helmut Schmidt, geboren 1918, Altbundeskanzler. Für viele der Hanseat par excellence, der seine Herkunft selbst als kleinbürgerlich beschreibt, geboren im Arbeiterviertel Hamburg-Barmbek, der Vater Gustav Schmidt, Adoptivsohn eines ungelernten Hafenarbeiters, zum Leiter einer Handelsschule aufgestiegen. Hanseatische Feste. Unter den Festlichkeiten mit jahrhundertelanger Tradition ragt heute sicher die Schaffermahlzeit des Haus Seefahrt in Bremen heraus und erzielt bundesweit den höchsten Aufmerksamkeitswert. Gleichwohl bestehen in den Schwesterstädten Lübeck und Hamburg ähnliche Veranstaltungen, auf denen sich die Hanseaten mit und ohne hanseatischen Familienhintergrund jährlich mit ihren Ehrengästen aus Politik, Kultur und Wirtschaft austauschen. Diese Art der Feste wurde in den Hansestädten auf allen Ebenen der Gesellschaft gleichermaßen gelebt. Ein lebendiges Beispiel ist in Lübeck die Kringelhöge der Binnenschiffer auf dem ehemaligen Stecknitzkanal.
Die Audiofassung des Artikels wurde im September 2010 im Rahmen einer Kooperation mit Wikimedia Deutschland in der Deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig produziert. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki und dem Artikelnamen. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionen/Autoren. Der Artikel steht unter der CC BY SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.